Queen. Verantwortlich für diese Sendung Arbeits- und Lebenssendeteil Esperanto-Welle am 7.10.2004 ist Werner Levin. Wir wiederholen diese Sendung am 10. Oktober um 10 Uhr. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Wir, das sind die Mitglieder der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle, Werner Fennig, Werner Levin und an der Technik René Philipp. Wir senden heute wieder Informationen und Nachrichten aus der Esperanto-Welt, also aus unserem Verein, aus dem Land und aus der ganzen Welt. Und fangen wir gleich mal damit an, Werner. Was wird eigentlich passieren als nächstes in unserem Verein?
Wir kommen ja einmal, übrigens guten Tag, liebe Hörer, wir kommen ja einmal im Monat zusammen und wir treffen uns wieder im November, aber da denke ich, kommen wir nochmal extra zurück darauf. Ich würde gerne etwas sagen zum vergangenen Esperanto-Vereinstreffen des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Und das fand statt in einer irischen Gaststätte in Prenzlau. Wir sind ja ein wandernder Club oder ein Verein, der immer mal da zusammenkommt, um allen das Teilnehmen zu erleichtern, die immer weit weg wohnen. So, ja, das war also Ende, Mitte September in Prenzlau und wir hatten ein volles Programm. Es wurde von Anfang bis Ende Esperanto gesprochen. Das hat mich selber überrascht, denn es darf jeder selber bestimmen, in welcher Sprache er spricht. Da war zum Beispiel die Carola Lehr aus Neubrandenburg. Sie berichtete, wie der Passporta Servo funktioniert. Das ist also ein Übernachtungsdienst weltweit des Esperanto, der kostenlose Übernachtungen gewährt. Die einzige Bedingung, die man vorweisen muss, ist, dass man Esperanto spricht. Und die Carola Lehr hat das schon weltweit praktiziert, von den USA über Portugal und das letzte war vor einigen Tagen in Island. Sie sind übrigens Läufer, sie beteiligen sich bei den Langstreckenläufen wie Marathon und so weiter und da beteiligen sie sich und sind außerdem Esperanto-Freunde und nutzen eben diese kostenlosen Übernachtungen des Passporta Servo. Die Edeltraut Henning, die kommt aus Prenzlau, die hat gesprochen über ihre Besuche in Polen. Sie ist sehr gerne und sehr oft und sehr lange in Polen. Sie war dort bei einem, Frühlings-Esperanto-Treffen an der Ostsee in Koszalin, unserer Partnerstadt. Und sie war auch in Schlesien, in Oberschlesien und hat dort an Veranstaltungen teilgenommen, an Treffen und persönlichen Begegnungen. Oder der Werner Levin, der hier auch am Mikro steht, der hat Ergebnisse vorgeführt aus seiner Reise durch das Weltnetz und hat festgestellt, dass es Millionen von Angeboten gibt unter dem Namen Esperanto und dass die Informationen und das, was in Esperanto passiert und im Esperanto im Weltnetz präsentiert wird, kaum noch zu übersehen ist. Das war der Werner Levin. Werner Fennig, der sprach über das 27. Familien-Esperanto-Zeltlager, das da in Turmsdorf stattfindet, immer an der gleichen Stelle, einmal im Jahr. In diesem Jahr waren es 89 Personen aus 5 Ländern und das war sehr schön. Wir kommen da ganz zwanglos zusammen, sprechen Esperanto oder auch Deutsch oder auch Polnisch. Das hat es auch gegeben, dass deutsche Esperanto-Freunde untereinander Polnisch sprachen, denn sie besuchen auch Kurse für die polnische Sprache. Ja, wir haben übrigens, dieses Zeltlager ist traditionell sehr bekannt und es ist jetzt dabei, dass eine neue Leitung, wir nennen das Comitato, eine neue Leitung dort ihre Tätigkeit langsam aufnimmt. René Philippe brachte eine Weltneuheit zutage. Er hat innerhalb von wenigen Minuten alle 16 Regeln des Esperanto uns noch einmal vorgeführt. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig, denn die praktizierenden Esperanto-Freunde vergessen es mitunter. Ja, und dann war noch mal die Brunhilde Pfennig, sie ist ja die Vorsitzende des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Die hat über das letzte Quartal gesprochen, über Termine und Veranstaltungen. Ja, Werner und liebe Hörer, das war über die letzte Veranstaltung des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Ja, wir sind jetzt, habe ich zu fragen, fällt mir gerade ein. Werner, der letzte Weltkongress war ja in Peking, das ist ja in China. Und irgendjemand sagte, die Chinesen wären weniger als die Mecklenburg-Vorpommern, denn da in China wären es nur 1,2 Milliarden und die Mecklenburg-Pommerer sind 1,6 Millionen. Aber dann haben wir herausgefunden, ein paar Nullen fehlen. Aber Spaß beiseite, Werner. Es geht ja jedes Jahr weiter.
Ja.
Das war der 89. Weltkongress Esperanto. Was gibt es dann im nächsten Jahr?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben schon aus der Fragestellung gemerkt, dass es jährlich einen Esperanto-Weltkongress gibt. Wir sagen dazu Universaler Kongresso. Das hört sich so sehr nach Kongress an, ist aber viel, viel schöner als ein Kongress. Denn so ein Kongress, wie Werner Pfennig immer sagt, ist ein riesiges kulturelles Festival der teilnehmenden Nationen, kann man sagen. Ne?
Ja, so kann man das sagen.
Ja, und da unter dem Begriff kulturelles Festival, Kultur ist hier wirklich allseitig zu verstehen. Alles, was zum menschlichen Leben gehört, wird dort entweder besprochen, vorgestellt, beraten oder weiß ich, besungen und so weiter.
Ja.
Und der nächste Kongress ist geplant in Vilnius, und zwar im Jahr 2005, also im nächsten Jahr, vom 23. bis zum 30. Juli in Vilnius. Vilnius ist nach dem Zweiten Weltkrieg die Hauptstadt von Litauen geworden und mit Esperanto ist Litauen auch eng verbunden. Zum Beispiel die Ehefrau des Dr. Ludwig Samenhof kam aus Litauen. Herr Samenhof hat ja vor 117 Jahren diese Sprache Esperanto kreiert und den Menschen der Welt übergeben. Und in Kaunas steht heute noch das Elternhaus der Frau Samenhof. In der Esperanto-Straße von Kaunas, nahe der Memel, befindet sich in diesem Gebäude der Esperanto-Verband von Litauen. Anmelden kann man sich auch schon längst zum nächsten 90. Kongress. Das ist über die Weltorganisation, über die UEA und über den Vertreter dieser UEA in den einzelnen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, möglich. Und das kann man erfahren, alles, wie man das macht und wann, über www.esperanto.de. Dort finden Sie alles, was Sie über Esperanto suchen. In Mecklenburg, in Deutschland und in der ganzen Welt. Es gibt also über diese Webseite Links überall hin. Wenn man sich die Webseite dann mal ansieht, dann merkt man das.
Ja, man kann sich also elektronisch anmelden für echte Esperanto-Freunde, die uns heute hören. Das geht also über die genannte Adresse esperanto.de. Da ist also ein Vordruck, den man dann aufrufen kann und sich dann elektronisch anmelden kann.
Und wer genug Zeit hat und Freude an Esperanto oder an anderen Ländern, der kann sich auch vor dem Kongress, nach dem Kongress irgendwelche Veranstaltungen in der Nähe aussuchen und auch daran teilnehmen und die baltischen Länder kennenlernen. Und unser Regie meint, 8 Minuten lang gesprochen ist genug. Wir werden mal etwas Musik bringen.
Volas danzi, ĉu vi volas danzi? Das war, liebe Hörer, eine Musik von Jomo. Und zwar der Titel Chuvi par volas danzi. Das heißt so viel wie wollt ihr tanzen. Und jetzt sind die beiden Werner wieder dran.
Ja, ich wäre gleich mal... oder ich möchte gerne mal unseren Hörern vorstellen, was denn bei uns als nächstes so Wichtiges passiert. René, kannst du vielleicht das Mikro mal ein bisschen höher drehen für mich?
Oh ja.
Na. Also gibt es bei uns auch Kongress oder was gibt es bei uns als nächstes so?
Ja, liebe Hörer, es ist schön, dass der Werner mich danach fragt, denn ich erzähle das gerne. Wir haben im Oktober, noch in diesem Monat, findet statt in Neubrandenburg das 39. Esperanto-Wochenendseminar. Das hört sich jetzt so steif an, aber vor über 30 Jahren haben wir diesen Titel mal vergeben und nun ist er so geblieben. Das ist also nichts weiter als ein fröhliches, nettes Zusammentreffen von Freunden des Esperanto, von Interessierten, von Leuten, die mal reinschnuppern möchten. Und dazu, liebe Hörer und Hörerinnen, laden wir Sie ganz herzlich ein. Das ist also in Neubrandenburg vom Freitag ab 19 Uhr, Freitag, dem 29. Oktober und geht bis Sonntag, dem 31., das ist Reformationsfest, Oktober, also zwischen Freitag 19 Uhr bis 12 Uhr am 31. Oktober ist dieses Seminar und zwar in der Oststadt. Eine Nebenstraße der Kochstraße ist die Pawlowstraße und dort ist das Zentrum der Schwerhörigen und Tauben und dort sind wir zu Gast. Wir dürfen dort also unsere Veranstaltung durchführen und da bitte ich Sie ganz herzlich daran teilzunehmen und ich werde auch sagen, warum. Warum soll man eigentlich Esperanto lernen, weil es doch schon so viele tausend Sprachen der Welt gibt? Denn Esperanto ist eine Sprache, die man erlernen kann, die man wirklich beherrschen kann, wo man nicht Gast ist, der gerade so geduldet wird und sich gerade so radebrechen verständigen kann. Nein, wenn man Esperanto sich annimmt, sich dieser Sache sich widmet, dann kann man wie ein Esperanto verwenden, wie ein Tor zur Welt. Es gibt in allen Ländern der Welt, in denen alphabetische Menschen, also Menschen, die lesen und schreiben können, sind, da gibt es auch Esperanto. Esperanto ist deswegen so reizvoll und so schön, weil es eine ganz streng geordnete logische Grammatik und Orthographie hat. Es gibt keine Ausnahmen. So ein Gezeter wie hier mit der deutschen Rechtschreibung, das haben wir nicht nötig, denn es ist alles zuerst in Regeln gebracht worden und dann ist die Sprache danach hat sich entwickelt.
Ja, und ich kann noch mal wiederholen, wir hatten es ja schon erwähnt, es gibt nur 16 Regeln, es ist also relativ einfach, ne?
Ja, und der René hat das, wie gesagt, fertiggebracht, diese 16 Regeln vor erfahrenen Esperanto-Freunden einfach mal in einer Viertelstunde vorzuführen. Ja, warum Esperanto lernen? Man ist nämlich gleichberechtigt. Und wir wollen nicht gegen Nationalsprachen sein. Ganz im Gegenteil, wir empfehlen jetzt unseren Freunden hier aus Mecklenburg-Vorpommern, lernt Schwedisch, lernt Polnisch, um unsere Nachbarn kennenzulernen. Und...
ja, Werner, du sagtest gerade was von den 16 Regeln. Die kann man auch im Internet angucken. Die sind da auf Deutsch anzusehen. Und zwar unter www.esperanto-nb.de.
Jawohl, liebe Hörer. Und wir verzeihen oder bitten um Verzeihung, dass Sie immer nur Adressen aus dem Weltnetz, aus dem Internet hier gesagt bekommen. Das ist sonst sehr schwierig, wenn wir unsere postalischen Anschriften geben, aber ab und zu sagen wir auch unsere Telefonnummern durch. Ja. So, ich wollte noch was zum Esperanto sagen. Ja. Esperanto sichert die Gleichberechtigung der Sprecher untereinander. Man ist also nicht Gast und wird belächelt, weil man diese und jene Fehler macht, sondern im Esperanto ist man gleichberechtigt, denn Esperanto kommt nicht aus einer Nation, nicht aus einem großen Volk. Und wir haben außerdem ein Netz von verschiedenen Diensten. Eins haben wir schon vorgestellt, den kostenlosen Übernachtungsdienst in der gesamten Welt. Man muss sich das bitte vorstellen. Man kann also in der ganzen Welt sich systematisch, und das gibt es immer wieder, Werner wird das mal vortragen, wieder Freunde, die von irgendwo kommen und sich per Esperanto ein Jahr, zwei Jahre durch die Welt bewegen, durch diesen Passportverfall.
Ja, aber mal zurück zu unserem eigentlichen Thema, Wochenendseminar.
Wochenendseminar.
Du hast da angesagt, drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Das geht ja am Freitagabend erst los, Ende Freitagmittag. Muss man da an allen, wenn man sich an. Sonntagmittag. Muss man da an allen drei Tagen teilnehmen, wenn man sich anmelden möchte?
Nein, selbstverständlich nicht. Natürlich ist das gewünscht. Wir haben ja das Programm so gestaltet, dass von Freitag bis Sonntag ein durchgehendes Sprachunterrichts- und Sprachverfestigungsprogramm ist. Es sind dort erfahrene Esperanto-Lehrer am Werke, die Sie dort erwarten. Und es wird niemand vor die Prüfung gestellt, es wird niemand gequält und so weiter. Schauen Sie mal hinein, machen Sie mal einen Schnupperkursus mit, für die, die ganz neu sind. Und ja, wir machen das übrigens ganz billig, weil wir verköstigen uns selbst. Es wird also aus den Lebensmittelgeschäften alles eingekauft, sodass wir dort sehr billig die Teilnehmer versorgen können. Das heißt, die versorgen sich selber. Jeder muss dort helfen, Frühstück, Mittag, Abendbrot und so weiter zu gestalten, damit dann das über die Bühne geht. Aber das nur so nebenbei. Ja, das ist also, warum ich Esperanto lerne, ganz kurz. Das ist also das 39. Esperanto-Wochenendseminar vom 29. bis 31. Oktober in der Hörbiko, aber bitte nicht dort nachfragen, sondern bei uns unter Werner Pfennig Telefon in Neubrandenburg oder Werner Levin in Neubrandenburg oder über das Weltnetz esperanto-nb.de. Da findet man also alle Hinweise. Ja, liebe Hörer, das wäre so ganz kurz eine ganz herzliche Einladung. Und machen Sie mit, freuen Sie sich auf uns, wir freuen uns auf Sie, denn gestalten Sie doch Ihre Freizeit sinnvoll. Es wird Spaß machen, das Esperanto. Viele Menschen haben kaum ein Hobby, kaum eine Beschäftigung, haben leider sehr viel Freizeit. Und gerade die sprechen wir an, natürlich auch alle anderen, die Jugendlichen, auch Hausfrauen und wie egal. Denn Esperanto ist eine Sprache, die man wirklich erlernen kann und weltweit praktizieren kann.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Wochenendseminar wird von unserem Esperanto-Verein Neubrandenburg vorbereitet und dieser Verein macht natürlich nicht nur das Wochenendseminar, sondern er hat auch ein reges Vereinsleben und wir treffen uns zum Beispiel wieder am 10. November um 17 Uhr und da geht es dann innerhalb des Vereins darum, auch dort die Sprache selbst zu pflegen, uns über Fragen und Probleme zu unterhalten, Termine festzulegen oder auszuwerten, was wir schon geschafft haben, was wir uns noch vorgenommen haben, welche Veranstaltungen für das nächste Jahr vorgesehen sind, zum Beispiel CEF 2005. Viele von uns beteiligen sich ja auch an einem Esperanto-Zeltlager, das nennen wir CEF. Dann gibt es immer im nächsten Jahr wieder ein Wochenendseminar, die Sendungen, die wir jeden Monat, wie diese hier, ausstrahlen, muss alles vorbereitet werden, durchgeführt, abgesichert, terminlich und inhaltlich. Und unsere Infostände, die wir gegebenenfalls bei anderen Veranstaltungen haben.
Und ja, liebe Hörer, der 10. November ist übrigens eine Vorstandsberatung. Selbstverständlich hat unser Esperanto-Verein Neubrandenburg auch einen Vorstand. Ja. Und das ist dieser 10. November, zudem, der ist natürlich offen hier, wer teilnehmen möchte, kann teilnehmen, ab 17 Uhr in Unzhüsung 29. Und das ist diese Tagesordnung, die der Werner vorgestellt hat. Ja, und Werner, das echte Vereinstreffen, das wir so organisieren, das ist erst am 24. November um 17 Uhr in Neubrandenburg. Den Ort geben wir noch bekannt. Aber mit dem Termin kann man sich schon mal merken. Alle, die mal daran teilnehmen möchten, mal reingucken wollen zu uns, wie arbeitet der Verein eigentlich. Am 24. November, 17 Uhr, und Sie werden dann noch benachrichtigt, wenn Sie sich bei uns angemeldet haben. Ja.
Wie weit sind wir mit der Zeit, René? Können wir wieder mal Musik machen?
Na, dann mal los. Na dann, welchen Titel haben wir denn ausgesucht?
Jetzt nehmen wir den zweiten Titel von dieser besagten CD, und zwar von Yomo La Bambo. Das ist ein Tanz, der heißt einfach La Bamba. Oder Bamba.
Ja, ja,
oder
so, La Bamba.
Por danza di la bambole, por danza di la bambole, se sta pieno, pure reto da charmo, pure reto da charmo, che se tolemo, alla supro, almeno si fa il parrillo sparrito. Vai fare i tuoi marito, se vola, vive, vola, vive, vola, vive.
Liebe Hörer, hier ist die Esperanto-Welle von Radiotreff NB 88,0. Liebe Hörer, wir haben Esperanto-Nachrichten und ich würde gerne hören, dass der Werner unseren Zuhörern erklärt, was ist ein Landessamenhoftag?
Ja, wie vom Namen her ist schon gesagt, das ist also ein Treffen auf Landesebene. Wir treffen uns immer in der Regel in einer der größeren Städte, der sogenannten Oberzentren, nicht so, entweder
ja,
in Rostock, Stralsund, Neubrandenburg und Schwerin.
Oder Güstrow.
Ja, oder auch mal in Güstrow. Und weil das so schön zentral liegt für alle, ein Landessamenhoftag, das zweite Wort Samenhof, das ist der Name des Herr Samenhof hat vor 117 Jahren ja die Sprache kreiert und anlässlich seines Geburtstages werden wir dann immer an ihn denken und außerdem unsere Geschichte und unsere Zukunft beraten.
Es ist quasi der Geburtstag der internationalen Esperanto-Bewegung.
Ja. Am Samstag, den 4. Dezember in diesem Jahr, gibt es also den nächsten Landessamenhoftag von 10 bis 17 Uhr in, das ist ja Schwerin, ne? Das steht am Schwanenteich.
Das ist der Schwanenteich in Rostock.
Ach, in Rostock.
Die Rostocker haben auch einen Schwanenteich.
Gut, also in Rostock, am Schwanenteich, im Kunstcafé. Und unser Programm sieht aus, Geschichte und Zukunft unserer Plansprache als Thema. Was bietet Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2005 an Veranstaltungen? Unter anderem laufen jetzt ja in vielen Orten, Ländern und Städten die Jubiläen, 90, 95 oder 100 Jahre Esperanto. Und wir sehen uns auch die Stadt Rostock etwas an. Das ist also das Wichtigste an diesem kommenden Landessamenhoftag.
Also am 4. Dezember in Rostock am Schwanenteich, in einer schicken Gaststätte. Und der Schwanenteich ist dort in der Peripherie des heutigen Zentrums und sehr gut zu erreichen auch.
Ja, machen wir mit Esperanto-Nachrichten weiter. Wir haben ja schon oft empfohlen, die Sprache Esperanto zu lernen, weil und so weiter haben wir schon begründet. Wie sieht es nun weltweit überhaupt aus mit der Mitgliederentwicklung in den Esperanto-Verbänden?
Liebe Hörer, da haben wir große Sorgen gehabt. Wir haben also festgestellt, dass sowohl in den Strukturen der Länder, der Staaten, als auch in den verschiedenen Organisationen des Esperanto-Weltbundes seit etwa 20 Jahren ein Mitgliederschwund ist, der aber gestoppt wurde vor etwa 2-3 Jahren und wir beginnen uns wieder langsam zu erholen, das heißt die Mitglieder im Deutschen Esperanto-Bund und auch die Mitglieder im Esperanto-Weltbund beginnen wieder werden also mehr Eintritte als Austritte und das ist interessant, diese Tendenz, denn einerseits gibt es eine fast Explosion an Esperanto-Veranstaltungen und an Aktivitäten, es gibt also eine große Zahl von Menschen, die sich mit und über Esperanto verständigen und irgendwas machen, aber sich nicht organisieren wollen oder sich nicht organisieren können oder was auch immer dazwischen ist, aber ohne Organisation, ohne Strukturen, der ist eine Bewegung nicht zu steuern und nicht, man hat keine Stimme, denn man kann nur etwas in der Welt bewegen, wenn man Stimme und Mitglieder hat. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass diese große Krise überwunden ist. Die hängt auch da mit der neuen Struktur mit der neuen gesellschaftlichen Veränderungen in den sogenannten östlichen Staaten von Europa hängt das zusammen. In anderen Staaten gibt es kein Geld, die sind noch ärmer geworden, als sie schon waren. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Hörer, Esperanto hat also wieder Aufwind, was die Mitglieder betrifft. Und wir freuen uns auch im Esperanto-Verein Neubrandenburg, wenn wir nicht nur Esperantisten darin haben, also Esperanto-Sprecher, sondern wenn auch dort Freunde uns unterstützen mit Beiträgen, mit Spenden oder aber auch durch ihr. Alleine, dass sie dabei sind als Name und als Mitglied unseres kleinen Vereins, wir sind ja nur knapp 40 Mitglieder, das hilft uns also auch. Ja, und das geht dann so weiter, wie ich sagte, bis hin zum großen Weltbund. Das mal so am Rande, weil wir immer so gejammert haben, liebe Hörer, in den letzten Jahren, kann ich diese Botschaft hier mal sagen. So, Werner, Esperanto-Nachrichten von der Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg.
Auf MB Radio Treff 88,0.
Und was ist dann eigentlich mit dem Deutschen Esperanto-Kongress los? Denn in diesem Jahr war er ja in Neubrandenburg.
Ja, der 81. Deutsche Esperanto-Kongress war zu Pfingsten hier in Neubrandenburg. Und er war sehr erfolgreich, denn es sind über 160 Teilnehmer gekommen. Das ist eine sehr hohe Zahl für einen deutschen Esperanto-Kongress. Sonst lag die Zahl immer so zwischen 120 und 140. Und wir haben uns sehr gefreut. Und das hat sicher daran gelegen, dass für viele Mecklenburg sehr interessant ist, weil sie es vielleicht noch gar nicht gesehen hatten.
Ja, und also im nächsten Jahr, das ist also ganz toll, wir sind stolz, ja, dass wir einen Punkt gemacht haben. Erstens, weil wir ja eines der Ostländer sind, die man gar nicht kennt. Kein Mensch wusste vor einem Jahr, wo eigentlich Neubrandenburg liegt.
Ja, oft haben sie es für eine Vorstadt von Brandenburg gehalten.
Ja, das ist eigentlich, man muss immer ganz verzweifelt diskutieren. Also Neubrandenburg ist ja kein Stadtteil von Brandenburg.
Gut, ja, kommen wir also zum nächsten Kongress. Der ist also zu Himmelfahrt, eine Woche vor Pfingsten, in Bad König im Südteil des Landes Hessen. Vom 5.5. bis zum
8.5.2005,
hier steht 4.
Ja, hier hat sich jemand verschrieben.
2005 in Bad König in Südhessen. Ja, liebe Hörer und Hörer, ich habe gleich heute Nachmittag schon mal auf die Karte geguckt. Wo liegt denn Bad König? Bad König, also im Südteil von Hessen. Und das war, glaube ich, im Naturpark, wie hieß das noch? Odenwald.
Ne? Odenwald.
Naturpark Odenwald in einem kleinen Flusstal. Ein Nebenfluss ist Main. Dort liegt Bad König.
Ja, und wer kommt dort alles hin von prominenten Esperanto?
Ja, es sind zumindest hier drei bekannt. Alexander Korjenko.
Das ist der Herausgeber einer Esperanto-Zeitschrift aus Königsberg.
Ja, es kommt Herbert Meyer. Den hatte ich nämlich im vergangenen Jahr, in unserer vergangenen Sendung erwähnt, das Esperanto-Museum Wien.
Er ist der Direktor des Esperanto-Museums in Wien.
Ein sehr bedeutendes Museum für die Esperanto-Geschichte.
Und wer kommt noch?
Und Professor Dr. Selten, das müsstest du mir noch mal sagen, wer das ist.
Professor Selten ist eines der wenigen Esperanto-Menschen, die auch einen Nobelpreis bekommen haben für eine wissenschaftliche Arbeit. Und der kommt also auch.
Und so ein Kongress ist vor allem natürlich ein Treffen der Esperanto-Freunde aus ganz Deutschland und mit ausländischen Gästen, die auch gerne kommen und kommen möchten.
Ja, es ist also ein kleiner Weltkongress in Mini-Format. Ja. Und dieser Kongress wird eben auch viele, viele Veranstaltungen
haben. Ja, da gibt es natürlich auch noch was. So Vereins- oder Bundesfragen müssen geklärt werden, Vorstände müssen gewählt werden und Ähnliches muss natürlich auch passieren. Aber wichtig ist der Meinungsaustausch, die Pflege alter Freundschaften und das Schließen neuer Freundschaften zwischen Esperanto-Freunden aus ganz Deutschland und aus den Nachbarstaaten.
Ja, und das ist ja so wichtig. Übrigens, die Kongresse des Deutschen Esperanto-Bundes laufen in der Regel in Esperanto, weil es ja dort etwa 20-30% der Teilnehmer sind ja Ausländer und die müssen das ja auch alle verstehen, was sie so sagen.
Ja, und bei unserem Kongress war auch das regionale Fernsehen hier und hat eigentlich Aufnahmen gemacht. Gibt es eigentlich auch im großen Fernsehen Esperanto-Sendungen?
Liebe Hörer, ja, da kann ich was sagen dazu. Ja. Und zwar MDR, das ist der Mitteldeutsche Rundfunk für die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Anhalt. Dieser Sender MDR setzt ja viele Sendungen aus der DDR fort. Mir fällt übrigens ein, liebe Hörer, heute ist der 7. Oktober, Werner. Was war das mal für ein Feiertag?
7. Oktober?
Ja, René weiß das natürlich nicht, die Jugend, die heute
auch. Das war ein Gründungstag.
Ne? Das war ein Gründungstag, ja.
49. Ich kann mich deutlich daran erinnern, obwohl es sehr, sehr lange her ist. Ich lag nämlich damals im Krankenhaus in der Isolierstation in Pasewalk mit Typhusverdacht.
Ach du liebe Güte.
Und da habe ich dann auch alte Zeitungen bekommen und da stand was von DDR drin. Da habe ich mal die Schwestern gefragt, was ist denn das?
Ja, das wusste man nicht, das stimmt. Ich war etwas jünger, aber ich kann mich
erinnern. 40, wie alt war ich da? 12 Jahre.
Siehst du, ich war ein paar Jahre jünger und da ist mir auch aufgefallen, dass da irgendwas passiert sein muss in Berlin. Aber liebe Hörer, dieses nur so am Rande. Es war also die DDR, die gegründet wurde vor 55 Jahren. Das war unsere Heimat, das war ja unser Land, in dem wir gelebt, uns entwickelt haben, uns etabliert haben.
Also wenn ich hier das Datum sehe, du hast da gefragt, wer da kommt. Ich bin kein Prominenter, aber ich komme auch nicht.
Du kommst auch nicht?
Nein, ich habe nämlich gerade Ich bin gerade dabei, ein Klassentreffen zu organisieren vom 5. bis zum 8. Mai. Und zwar treffen wir uns alle in Bustargard.
Eieiei, naja, das ist also schade. Ja. Aber liebe Hörer, wir wollten ja eigentlich was zum Fernsehen sagen.
Ja, ach ja.
Da kommen wir also zurück zum MDR.
Ja.
Das ist also der besagte Mitteldeutsche Rundfunk. Die haben eine Sendung aus der DDR. Die nennt sich Spitzenreiter. Nee.
Außenseiter Spitzenreiter,
eine tolle Kultsendung aus der DDR noch damals. Und diese werden über Esperanto sprechen, so ist uns das gesagt worden. Und zwar am 19. Oktober um 21.15 Uhr in der Sendung Außenseiter Spitzenreiter. Und da wird man unter dem Titel sprechen oder etwas sagen, wer spricht Esperanto?
Oder die fragen ja sogar, wer spricht noch Esperanto?
Ja, das ist ja provozierend.
Die ist provozierend. Die tun ja so, als wenn sie keiner mehr das weiß.
Dass als wenn das alles schon erledigt ist. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben eine sehr stabile Esperanto-Bewegung in Deutschland, in Ostdeutschland auch, die aus gesetzten Menschen besteht, die also schon ein gewisses Alter erreicht haben. Wir haben auch eine quicklebendige Jugendbewegung.
Ja. Also mal sehen, was da kommt.
Und, liebe Hörer,
und aus Freude über die Esperanto-Bewegung machen wir jetzt wieder Musik, René.
Ja, also ich wollte noch das Datum nochmal wiederholen. 19. Oktober, 21.15 Uhr.
Nun, aber los, machen wir Musik.
MDR.
Ja, dann machen wir jetzt Musik von Jomo. Das passt auch zu dem baldigen Seminar, nämlich. Der Titel lautet Lerno nun, lernt jetzt.
Non vale tanto il por, non vale tanto il por vi, grammatica, metronica, non vale tanto il por vi.
Ja, René, nun erzähl uns mal, was da los ist mit dem Europaparlament. Da waren ja Wahlen und bist du reingewählt worden?
Ich habe gar nicht kandidiert, aber in Polen hat es eine Esperantistin geschafft. Das steht auch im Esperanto aktuell, glaube ich, drin. Ja, genau hier. Die hat das geschafft, gewählt zu werden und ist da jetzt drin. Ja.
Im Europaparlament.
Ja, da müssten wir aber sagen, sie ist eine wirklich sehr aktive Esperantistin. Die Wahl zum Europaparlament ist aber über eine andere Plattform gelaufen, ne?
Ja, irgendwie.
Ja, ne, das musst du schon sagen, über welche.
Ja. Welche Plattform war das? Das war eine, ist es eine Esperanto-Partei?
Nein. Uff, richtig nicht.
Erstmal raus.
Das war eine Volksbewegung.
Ja.
Europäische Volkspartei steht hier. Ja. Da ist sie wohl mit drin.
Also
jetzt.
Ich wollte, hat das nur gesagt. Sie hat geschrieben, Civitana Plattform. Das heißt also, über eine Bürgerbewegung ist sie in Polen in die Kandidatur und auch gewählt worden. Und sie ist gleichzeitig Esperantistin und eine sehr gute und sehr aktive. Deshalb befassen wir uns damit und wollen sie mal kurz vorstellen.
Kannst du das, René?
Ich kann die nicht so gut vorstellen.
Naja, habe heute schon nochmal auf ihrer Webseite nachgelesen, auch hier in der Zeitung. Sie hat also in ihrer Jugend studiert, sie hat zwei Studien abgeschlossen und sie hat unter anderem auch zusammen mit ihrem Mann, der aktiver Esperantist, Sänger in Esperanto und auch, Schriftsteller in Esperanto ist, haben sie beide sehr viel unternommen, um Esperanto in Polen weiterzubringen. Sie bildet Lehrer sogar aus. Sie hat ein Institut für oder einen Verein gebildet, um Esperanto zu lehren. Mehrere Punkte waren noch das.
Naja, sie ist eine von den polnischen Abgeordneten im Parlament der EU. Ja. Sie hat selber 30.000 Stimmen in Polen bekommen und ist eines der 54 polnischen Abgeordneten, die dort eingezogen sind. Und damit ist zum ersten Mal eine ganz aktive, nicht zum ersten Mal, aber eine polnische, zum ersten Mal mit der Delegation der polnischen Freunde eine Esperanto-Freundin mit dabei.
Ja, und sie hat sich vorgenommen, dann in eine ganz bestimmte Kommission hineinzukommen, nämlich in die Kommission für Kultur, Erziehung, Jugend und Sport. Das wird nicht so leicht sein, schreibt sie hier in diesem Bericht, weil sehr, sehr viele Deputierte oder also Abgeordnete gerne in diese Kommission möchten. Und letztendlich wird entscheiden, selbst das Europaparlament und die Parteien, wer in diese Kommission kommen wird und ob sie es schafft.
Na, wir sind also gespannt und wir wünschen erstmal alles Gute und sind gespannt, was daraus wird. Und wir werden vor allen Dingen über die Ergebnisse bringen, denn die EU möchte gar nicht so gerne über Sprachenproblematik diskutieren. Das wird immer wieder abgeschmettert. Und zwar ist besonders schade, dass die Deutschen, die ja nun eine große wirtschaftliche und politische Macht sind, dass gerade Deutschland und ihre Teilnehmer dort in der EU ganz streng gegen die deutsche Sprache sind.
Ja, und das möchte ich mal unterstreichen mit einem kurzen Satz oder zwei kurzen Sätzen, die unser Redakteur unserer Zeitung gesagt hat. Der sagt zum Beispiel, in den verknöcherten Systemen der großen deutschen Parteien findet sich unter den hochrangigen Mandatsträgern kein aktiver Esperantist. Durch die Wirkung einer latenten Diskriminierung von Esperanto-Befürwortern ist das praktisch ausgeschlossen, dass also über unsere Parteien etwas für Esperanto in der EU getan wird.
Ja, wir wollen ja nicht, dass gleich Esperanto akzeptiert wird, das ist utopisch, aber dass man alleine mal dieses Problem erkennt, dass wenn Europa, die EU, das amerikanische Englisch akzeptiert, dann sind wir und bleiben eine Kolonie der USA. Und darüber ist man sich nicht im Klaren.
Aber lassen wir das Thema.
Ja, ich möchte aber gleich anschließend mal etwas sagen von einer chinesisch-französischen Familie aus Taiwan.
Diese Familie hat einen herzerweichenden Beschluss gefasst, für uns jedenfalls. Es ist die Meinung der Familie, der französisch-taiwanischen Familie aus, die Familie Hong, die hat nämlich beschlossen, gemeinsam Esperanto zu lernen, weil in Europa jetzt 25 Länder zur Europäischen Union gehören und nun denken sie, sie können sich künftig mit allen diesen Ländern in Esperanto unterhalten, denn sicher, schreiben sie, wird wohl die Europäische Union das Esperanto als gemeinsame Sprache nutzen. Also,
naja, aber einerseits wird das die EU nicht in dem Sinne akzeptieren,
nein.
Aber andererseits gibt es in allen der 25 EU-Länder, die jetzt aktive Mitglieder der EU sind, gibt es in allen sehr solide, gute Esperanto-Verbände. Also man kann den Freunden aus Formosa, aus Taiwan, sollte man Mut machen, sie aber dann auf die Ebene der Realität zurückbringen und sagen, die EU leider noch nicht. Aber wir werden sehen, was sich in den Ländern machen kann, was man da machen kann. Und das ist schon eine ganze Menge.
Was hast du noch für Nachrichten, die wir mal...
Ja, es gibt ja eine ganze Menge.
Ja, René, möchte mal
was sagen? Ich habe ja auch noch was gefunden.
Ja, bitte.
Das steht ganz vorne drauf. Mhm. Da hat jemand mal aus Neugier die Suchmaschine Google gefragt, wie viele Seiten es denn zum Thema Esperanto gibt. Und da hat er zwischen 1,1 und 1,2 etwas über 1 Million Seiten erwähnt. Er hat natürlich nicht alle aufgesucht, aber
nicht Seiten, sondern Stichworte.
Stichworte, genau.
Ja,
und dieses hat derjenige welche vor über einem Jahr schon mal gemacht und hat dann festgestellt, dass da ein 40%iges Wachstum stattgefunden hat.
Ja, und wie begründet er das nun, dieses Wachstum? Das hat er hier auch gesagt. Das wird wohl daran liegen, erstens, dass das Internet weiter verbreitet wird. Das ist natürlich klar. Dass sie die Suchmaschinen verbessert haben und natürlich die Aktivitäten. Gerade dieses interessante Medium wird jetzt verstärkt von Leuten benutzt, die gerne mit solcher Technik arbeiten und dann auch Esperanto dabei anwenden.
Ja. Ja, also wenn etwas gut für Esperanto war in den Erfindungen, vom Buchdruck mal abgesehen, ist es das Weltnetz, das Internet, das dem Esperanto explosionsartig Kommunikationsmöglichkeiten gegeben hat, die wir uns vor 20 Jahren überhaupt nicht haben träumen lassen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte zuerst ja schon erwähnt, dass eigentlich in diesen Jahren hier jetzt 2004, 5, 6 und so folgende, die Jubiläen in Esperanto dran sind, nämlich 90, 95, 100 Jahre Esperanto, und auch die Hamburger Esperanto-Freunde führen einen Esperanto-Winter durch. Sie haben nämlich in ihrer Stadt Esperanto seit 100 Jahren.
Ja, in Hamburg.
Ja, in Hamburg.
Führen eine Veranstaltung durch.
Ja, mehrere, das ganze Jahr über schon.
Das gesamte Jahr über haben sie
auf der Seite 9 soll er noch
ein ganzes Heft.
Sie haben sogar ein kleines Büchlein rausgebracht.
Genau, über das rede ich gerade. Ein Heft mit allen Veranstaltungen, die sie durchführen.
Zum Beispiel ein kleines Heft, 100 Jahre der Zeit voraus. Dann
ist da ein Komma hinter 100 Jahre?
Nein.
Nicht.
Und dann haben sie zum Beispiel über den NDR eine Sendung inszeniert über Esperanto. Sie hatten einen Stand in der Stadt, auf dem großen Platz vor dem Rathaus. Sie haben auch ein Fest zum Jubiläum durchgeführt mit internationalen Gästen. Sie haben das 58-seitige Jubiläumsheft herausgegeben. Das kann man erwerben. Und es gehört auch eine Kompaktdisk dazu, also eine CD-ROM, ne? Oder ist das so, René? Und außerdem haben sie doch in Eppendorf eine große Plakatwand für Esperanto aufgestellt vor dem Haus Karstadt, wo viele Leute vorbeikommen.
Oh ja.
Das alles im Jubiläumsjahr und jetzt zum Jahresschluss noch den Esperanto-Winter in Hamburg. Und eine andere Sache vor 100 Jahren ist hier 1904 im Februar die Nummer 1 der esperantistischen Mitteilungen aus Berlin.
Ja, eines der ersten Esperanto-Zeitungen in Deutschland.
Ja, später ist eigentlich unsere Zeitung daraus geworden.
Ja, viel später und mit einigen Veränderungen. Ja, liebe Hörer, ich habe auch noch was aus den Esperanto-Nachrichten. Wir nannten ja schon den Pasporta Servo, den kostenlosen Reisedienst. Und er hat ein brasilianischer junger Freund, der kam oder kommt übrigens aus diesem Esperanto-Dorf, was es in Brasilien gibt. Das ist also so eine Art Kolonie entstanden von Waisen oder von Kindern, die ausgestoßen sind aus den Familien.
Du meinst Bona Espero.
Und dieses Dorf heißt Bona Espero in Brasilien. Ja. Und dieser junge Mann hat also eine Weltreise gemacht, insbesondere jetzt nach Europa, und wurde durch die Länder der EU geschickt und wurde übergeben von einem zum anderen. Und er schreibt also, dass es ihm sehr viel Freude gemacht hat. Er hat Europa kennengelernt und er bedankt sich ganz herzlich bei den Gastgebern.
Ja, ich habe den Artikel auch gelesen und finde es auch bemerkenswert. Er hat ja auch gesagt, er hat endlich mal Schnee kennengelernt und weiß jetzt, wie es ist, wenn man kalte Füße hat. Ja, er hat die europäischen Bauten des Mittelalters ansehen können und die Paläste in Norditalien. Und hat nun einen ganz anderen Eindruck von Europa, als er bisher gehabt hat. Und außerdem sagt er, er ist so herzlich aufgenommen worden in einzelnen Familien. Und das war eigentlich ein Beweis dafür, dass Esperanto eine große weltweite Familie ist, die jeden Esperanto-Freund behandelt, als wäre es ihr bester Freund.
Ja, das ist interessant. Ein Esperanto-Freund aus den USA, der auch so eine Reise gemacht hat, die hat übrigens fast 2 Jahre gedauert, der schreibt, ich kann fließend Englisch und Französisch und als Esperanto, und ich habe mich auch sehr mit Englisch durch die Welt bewegt, aber Freunde und Freundschaften hat er nur durch Esperanto gefunden, eben dadurch, dass man eine ganz andere Atmosphäre hat. Wir sind also nicht in diesem großen Strudel der Touristen, sondern Esperanto ist auf der individuellen Ebene und da lernt man wirklich Land und Leute kennen, so wie das in den Ländern ist, und ist nicht steril verschlossen und eingepackt in den Touristenzentren, wo man dann das Lager nicht verlassen darf. Das ist also auch sehr bedenkenswert, den Unterschied zu sehen.
Ja. Noch eine kurze Mitteilung: In Österreich ist eine Frankatur-gültige Briefmarke über Esperanto erschienen. Man hat eigentlich nur eine ältere Marke einfach mit abgedruckt auf und steht drauf Saluton, Österreich 0,55 €. Und das ist eine Privatmarke. Es ist in Österreich nämlich möglich, wenn man genug Geld hat, um das bezahlen zu können, kann man Privatbriefmarken herausgeben, die auch als Postwertzeichen gültig sind. Und hier war der Herausgeber, glaube ich, die Esperanto-Arbeitsgemeinschaft Wien. Ja. Da sind alle österreichischen Organisationen und Verbände arbeiten in dieser Arbeitsgemeinschaft des Esperanto mit.
Ja, noch eine Information über den Katholikentag in Ulm. Der war ja vor einigen Wochen, aber ehe wir das ja nun so alles registrieren, während dieses 95. Deutschen Katholikentages gab es auch, es waren übrigens auch 30.000 Teilnehmer, und da hat also sehr auch aktiv gearbeitet die Union der katholischen Esperanto-Freunde und hatten dort einen Esperanto-Stand über Esperanto, der sehr, sehr schön besucht wurde, indem man Material verteilen konnte, indem man Gespräche führen konnte und so weiter. Und das nur so am Rande, auch wenn es hier nur wenig Katholiken gibt in Neubrandenburg und Umgebung.
Ja, wie ist denn? Wir könnten vielleicht unsere letzte Musik spielen, oder?
Eine Musik, ja, das wäre nicht schlecht. Die Hörer möchten ja auch mal Luft holen.
Und wir auch.
Und wir auch.
Dann kommt jetzt der Titel Nummer 4 von dieser hübschen CD hier, La Simi Ulo. Wie kann man denn das am besten übersetzen, Werner?
Der Affenmensch
oder so.
Affenmensch, ja.
Ja, das ist ein eigenartiger Titel, wir haben uns den nicht ausgedacht.
Simi Ulo, me lavora blu, a million perdis. De village, li loĝas sen urne blu en alba, foriris amikoj kaj ankaŭ la saĝ, el li timigas la maljunuloj, el la malhelo de la fratetoj, li ne timas la ĝendarmon, ili atendas sen kvieto, la vesperon tristas li, al fluas la vojoj.
Liebe Hörer, wir sind wieder da, die Esperanto-Welle aus Neubrandenburg. Und René liest eine Zeitschrift, die mit Esperanto eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Sie erscheint nur in Esperanto. Das ist also eine kulturelle, politische, wissenschaftliche Zeitschrift. Und sie nennt sich Monato, der Monat. Und der René hat ganz beliebig mal einen Artikel vorbereitet, über den er mal sprechen möchte.
Ja, ich habe hier einen Artikel gefunden über das Land Nepal. Das haben Esperantisten aus 6 europäischen Ländern besucht und haben dann mal einen zweiseitigen Artikel über dieses Land geschrieben. Ihnen ist zum Beispiel dort aufgefallen, dass dort die hauptsächlich vorhandene Religion ja der Hinduismus ist, aber die Buddhisten, die eine Minderheit dort darstellen, werden dort friedlich behandelt und toleriert und respektiert, wie sich das gehört. Also nicht wie in einigen anderen Ländern, wo die sich da halt totschlagen. Ne? Das kommt da wohl nicht vor.
Ja, das ist wohl auch so. Wir hören sehr viel von solchen Konflikten und die Länder, die eigentlich friedlich nehmen, wo die Kulturen und Religionen friedlich nebeneinander leben, die werden gar nicht so viel erwähnt in den öffentlichen Medien. Ne?
Ja, das ist ein Problem. Wobei man natürlich, ja. Nepal muss man wissen, das ist zwar ein Königreich, aber sie haben ja dort auch so eine Art Bürgerkrieg. Aber das ist nicht das Thema deines Artikels.
Nein, darum geht es da gar nicht. Nee. Da waren also, wie gesagt, 6 Esperantisten dort und haben die dortigen Esperantisten besucht, und zwar beim 5. internationalen Himalaya-Esperanto-Treffen in Nepal, steht hier auch. Ja. Da gibt es eine eigene Esperanto-Bewegung. Wie groß die ist, weiß ich jetzt nicht. Steht hier auch, glaube ich, nicht. Nee. Das ist ja auf dem Dach der Welt, wie man so schön sagt, der Himalaya. Ne?
Ja.
Alles Berge. Und da haben sie
dann noch, bei noch sehr hohe,
sehr
hohe Berge, ja. Die sind höher als hier der Hebda-Berg, also wesentlich.
Ja, ja.
Zehnmal rechtens.
Und sie haben da leckeres Essen probiert, da steht ja auch was bisschen drüber. Und haben dann zugeguckt, wie das so vor ihren Augen fertig gemacht worden ist.
Ja. Ja, also ein Reisebericht von Freunden aus verschiedenen europäischen Ländern. Und über Nepal, das
es
Land.
Es gibt sogar eine richtige Esperanto-Vereinigung dort, die landesweit agiert. Deren Adresse ist hier in Monato aufgeführt, aber das müssen wir jetzt nicht weiter sagen, oder?
Mhm. Nee, ne? Also man muss dazu sagen, jetzt nicht zum Monato, sondern zum Nepal, dass dort auch eine sehr aktive Esperanto-Bewegung tätig ist, die immer zu großen internationalen Veranstaltungen einladen. Also ganz reizvoll, sich daran zu beteiligen, wer möchte und Geld hat.
Ja, und weiß, wie man da hinkommt.
Ja, Werner, du hast einen Artikel gelesen.
Ja.
Und möchtest über Hessen mal was sagen.
Ja, es ist so, der Landesverband, Esperanto-Landesverband Hessen, hat im Juni dieses Jahres an einer großen Veranstaltung teilgenommen und dadurch auch Aufsehen erregt. Es gab nämlich auch in Frankfurt-Main eine riesige Parade der Kulturen. Die findet dort wohl öfter statt. Und dort haben die Esperanto-Freunde auch teilgenommen, unter anderem mit einer sogenannten Rikscha oder einem China-Taxi. Das hatten sie entsprechend hergerichtet, hatten Informationsmaterial mit und dieser Zug, der stundenlang durch die Stadt zog, hatte dann einen kleinen Teil für Esperanto und die Resonanz war gut bis zufriedenstellend, denn viele Leute haben gefragt, was gibt's das noch? Und andere sagen, ja, das kennen wir. Und es ist sehr viel Informationsmaterial und sehr viel rausgegeben und sehr viele Fragen sind beantwortet worden.
Ja, das ist schön, Werner. Das ist also eine Idee, wie man Esperanto mal unter die Menschen bringt. Das haben wir in der Brandenburg ja auch schon einige Male praktiziert. Und nach einiger Scheu und ein bisschen ängstlich, wenn man so anfängt, zum ersten Mal einen Stand zu betreuen, merkt man sehr schnell, dass es doch viele Menschen gibt, die uns zumindest mit Sympathie begegnen und wir aggressive und andere negative Dinge gar nicht so erlebt haben an unseren Ständen. Und das haben die in Frankfurt am Main auch nicht. Ich wollte noch den Hörern etwas anderes erzählen, und zwar Vietnam. Vietnam ist ja nun ein Land, was schon vor Deutschland vereinigt wurde. Nun diesmal aber andersherum, da hat also der Sozialismus über den Kapitalismus gesiegt. Aber dieses Land ist nun glücklicherweise vereint und es gibt auch wieder eine sehr gute organisierte Esperanto-Bewegung. Und ich wollte nur etwas sagen über die vietnamesische Esperanto-Jugend, die also wieder sehr aktiv geworden ist in den letzten Jahren und also sich zurückmeldet wieder im Reigen der Esperanto-Länder. Und sie haben also unter den Studenten in Hanoi sehr aktiv gewirkt. Und dort in Hanoi gibt es also eine sehr stabile und gute Esperanto-Jugendarbeit. Und man kann das also im Weltnetz auch nachlesen, will ich aber nicht weiter hier sagen. Man findet alle Konnektoren, alle Verbindungen, alle Links immer über esperanto.de. Und da kann man sich dann weiter einwählen.
Ja.
René hat noch was über gefunden.
Ich kaufe ja regelmäßig eine Zeitschrift Bild der Wissenschaft, schimpft sie sich, die hat mit Esperanto nichts zu tun, blätter da so
ist
schön
in deutscher Sprache,
drin, ja? Ist in Deutsch geschrieben und lande da auf Seite 48 und finde da einen ganz winzigen Artikel über die Sammlung für Plansprachen und Esperanto-Museum der Österreichischen Nationalbibliothek. Dort ist seit heute das Thema die gefährliche Sprache. Da geht es eben um die Verfolgung der Sprache unter Hitler und Stalin, was da so passiert ist. Das ist seit heute.
Ja.
Diese Ausstellung.
Und das ist ja auch die Bibliothek, deren Direktor zum nächsten Weltkongress kommt. Nicht?
Hatten wir zum nächsten deutschen Kongress.
Nach Bad König.
Ja. Ist auch noch aufgeführt, dass die Ausstellung seit heute ist über dieses Thema. Mhm. Bis zum 31.03. nächstes Jahr. Also.
Aha, ganz toll.
Mhm.
Ja, das Buch, Die gefährliche Sprache, La Nangera Lingua, beschäftigt sich insbesondere über die Verfolgung seitens der Stalinisten, des Stalinismus, über sehr lange Jahrzehnte und über die Verfolgung des Esperanto während der Nazizeit. Denn das war ja nicht nur Deutschland, die Nazis hatten ja halb Europa besetzt und haben in den Ländern, in denen sie dann dort erschienen, ungebeten,
auch Esperanto sofort immer verboten. Und unter Stalin sind einige 10.000 führende Esperanto-Leute einfach erschossen worden in der Stalin-Zeit, weil man hat Angst gehabt, sie haben durch ihre schnellen Informationen aus dem Ausland und Verbindungen, die sie pflegen, die ganz natürlich sind, seien sie Spione des Feindes. Aber das nur so am Rande. Das wäre mal ein Thema für eine ganze Sendung. Ja, und ich werde hingewiesen, dass wir unbedingt noch für unsere Hörer eine Sprachecke machen müssen.
Wir haben nur noch 2 Minuten.
Nur noch 2 Minuten. Na, liebe Hörer, was machen wir denn?
Gerne.
Ja, wir hatten ja schon alle möglichen Dinge. Und da sage ich mal, dass wir einfach mal die Zahlen, die Numeralien sagen in Esperanto. Die sind genormt. Und zwar, wenn man zählt, beginnt das mit Unu, Du, Tri, Quar bis 10, das heißt Deck. Wenn man aber dann die zusammengesetzten Zahlworte bildet, 11 heißt zum Beispiel Deck Unu, wörtlich 10-1, oder 13 heißt Deck Tri, genau gesagt 10-3, und so weiter. Das sind also die Zahlworte, sie sind streng genormt, man liest sie von links nach rechts, ohne Ausnahmen. Mit den Millionen und Milliarden gibt es da Probleme, weil manche Völker das so und so verstehen, aber das ist mit Esperanto hat das nichts zu tun. Die Ordnungszahlworte, da hängt man einfach nur ein A ran, zum Beispiel Unua heißt der Erste, La Unua de Decembro, der 1. Dezember, oder La Tria de Decembro, der 3. Dezember. Also ein A angehängt ist einfach eine Ordnungszahl. Eine andere Ordnungszahl ist, wenn ein E, das ist adverbial, das A gehorcht, so wie die, wie die Adjektive. Adverbial ist unue, due, trie, quare, das heißt erstens, zweitens, drittens, viertens. Und ja, das sind die Zahlworte, ganz logisch aufgebaut. Aber Mathematik ist ja auch in jeder Sprache logisch, bloß die Deutschen lesen ja die Zahlen nicht der Reihe nach. Nicht? Sie sagen ja 52 und nicht 52.
Ja, sie machen damit eine Ausnahme. Ne?
Eine Ausnahme,
und ja. Wenn, liebe Hörer, Sie haben die ersten Zahlen ja gehört, 1 bis 4 und 10. Wenn Sie diese Zahlen hören, erkennen Sie viele Silben oder Wörter wieder. Denn Uno, Du, Tri, Quar, Quin, Ses, Sepp, Ock, Deck, das sind alles Silben, die wir auch aus anderen Begriffen kennen. Aus Deck, zum Beispiel aus Dekade.
Dekade,
Dezember,
Tri, hieß der 10.
Monat, aus Trio, ja. Und Du, aus, ja. Duo und so weiter. Das ist also, ja, eigentlich nichts Neues, und die Zahlen lernen,
aus dem Lateinischen.
Ja, lernen sich relativ leicht.
Ja.
Und damit sind wir fast am Ende unserer Sendung, René. Wir könnten nämlich langsam beginnen. Wir sagen nochmal, wer wir waren. Wir sind nämlich die Esperanto-Redaktionsgruppe, Esperanto-Welle, und senden heute live, sagen wir in Englisch, oder direkt über NB Radio Trap 88,0. Und René, wann wird unsere nächste Sendung, wann wird diese Sendung wiederholt?
Also Wiederholung dieser Sendung am 10.10. um 10 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist am 4.11. um 18 Uhr.
Dann machen wir gleich die Absage und dann die Musik.
Ja, und verantwortlich für diese Sendung war Werner Lewin.
Und unsere Schlussmusik.
Radio Treff 88,0.
Verantwortlich für die folgende Sendung.